Ich habe jetzt schon angekündigt, Kürzungen sind angesetzt. Ich würde ganz kurz einfach mal ein paar Zahlen in den Raum werfen. Die sind jetzt natürlich so ein bisschen einfach Zahlen. Damit können wir jetzt relativ wenig anfangen. Aber wir versuchen, glaube ich, gleich mal da reinzugehen und zu gucken, was bedeutet das eigentlich. Es ist nämlich eine ganze Liste. Und das reicht von zum Beispiel, dass das Technische Hilfswerk einfach 10% weniger Geld bekommen soll. Aber auch beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 23% gespart werden, bis hin zu, dass auch die Bundeszentrale politische Bildung 21% weniger Geld kriegen soll, dass beim BAföG 24% weniger angesetzt werden. Und dann steigen die Zahlen, wenn man so weitergeht, beim Bundesfreiwilligendienst 26% eingespart, bei Maßnahmen gegen sexuelle Gewalt an Kindern minus 56%, bei dem Müttergenesungswerk und den Familienferienstätten minus 93%, bei Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätten minus 77%. Ich könnte noch ein bisschen weitermachen, aber ich glaube, so der Gustus ist klar geworden. Es geht sehr viel weniger Geld in verschiedene Bereiche. Wieso sind jetzt in diesem Haushaltsplan diese Kürzungen eigentlich angesetzt?
Das ist eigentlich die klassische Frage für Herrn Lindner, aber er trägt hier auch wie eine Monstranz vor sich her. Er meint halt, dass die Schuldenbremse eingehalten werden müsse, die nach meinem Verständnis ja ohnehin eine falsche Orientierung bildet und auch weg muss, weil sie die unbedingt notwendigen Investitionen in Infrastruktur, die den Staat, die die Gesellschaft aufrechterhalten, von mir auch bis hinein in ökologische Investitionen im Wirtschaftsbereich verhindern. Also die Schuldenbremse, die Herr Lindner vor sich herträgt, beschleunigt im Gegenteil mit diesem Haushalt die Wirtschaftskrise. Und selbst konservative Ökonomen und Politiker sehen mittlerweile in der Schuldenbremse eine Gefahr für unsere Gesellschaft. Und wir brauchen eben mehr Investitionen in unsere Zukunft. Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaft beispielsweise hat gesagt, dieser Haushalt ist unökonomisch, unsozial und unstrategisch. Und da kann ich ihm zustimmen, aber er hat strategische Konsequenzen. Sie haben vorhin gesagt, ne, die FDP habe so einige Wandlungen mitgemacht. Naja, in der Kernfrage nicht. Also es ist nach wie vor genau die neoliberale Erzählung aus den 90er und 2000er Jahren. Nämlich Schuldenbremse und schlanker Staat. Das ist nach wie vor die Prägung. Und was der Haushalt jetzt tut, er geht sozusagen an Kernsubstanzen von Gesellschaft, von Gemeinschaft. Das ist zum einen, dass die Funktionsfähigkeit unserer Gesellschaft auf der Kippe steht und eben auch Lebensperspektiven von Menschen, insbesondere aber Kindern und Jugendlichen, auf der Kippe steht und umgekehrt. Und das ist ja das Besondere, zeitgleich Investitionen beispielsweise im Rüstungsbereich getätigt werden. Aber da kommen wir ja vielleicht noch dazu.
Da würde ich tatsächlich gleich drauf einsteigen, bevor wir auf die Auswirkungen kommen, weil ich so ein bisschen einfach auch die These habe, dass ein Grund für diese ganzen Kürzungen halt auch ist, dass Mehrausgaben woanders angesetzt sind. Und ich habe mich da gefragt, inwiefern auch das Sondervermögen für die Bundeswehr und auch den Anspruch, die Bundeswehr mehr zu finanzieren, wie auch eben die Corona-Krisenfolgen da eine Rolle gespielt haben, dass jetzt praktisch mit der Schuldenbremse im Hinterkopf gesagt wird, okay, wir müssen woanders kürzen und man wählt dann gezielt den sozialen Bereich aus und sagt, da kann man wegkürzen.
Also ja, es ist die Zeitgleichheit, die ich ausdrücklich kritisiere und die ja auch Menschen wahrnehmen. Also wenn man schon 100 Milliarden für die Bundeswehr bereitstellt in einem Sondervermögen außerhalb des Haushalts, das zählt also gar nicht zu diesen Schuldenanrechnungen dazu etc., das muss man ja klar sagen. Wir haben das immer kritisiert, diese 100 Milliarden. Sie kamen ja auch überfallartig. Ich war bei der Bundestagssitzung dabei und mal so nebenbei, ich habe mir dann später sagen lassen, dass nur ganz, ganz wenige Leute in diese Rede, in diese Passage der Rede eingeweiht waren. Christian Lindner beispielsweise war eingeweiht, aber die SPD-Abgeordneten, die neben uns saßen, denen ist sozusagen das Gesicht versteinert, als diese Passage kam. Und im gesamten Saal waren die Leute überrascht über die Ankündigung, sich jetzt dem 2%-Ziel von Rüstungsausgaben zu nähern vom Bruttoinlandsprodukt und dann eben noch die 100 Milliarden dazu zu geben. Es gab frenetischen Applaus aus der AfD und es gab Applaus aus den Reihen der CDU. Ich meine, man muss ja auch mal manchmal schauen, woher der Applaus kommt. Und insofern ist das für uns dann auch mit der Frage verbunden, wenn diese Regierung, diese drei Parteien ein solches Sondervermögen auflegen, wieso ist in anderen Bereichen, in denen seit Jahren Investitionsstau besteht, wie Bildung und Forschung, wieso ist es nicht möglich, dort auch ein Sondervermögen aufzulegen? Von mir aus auch mit 100 Milliarden beginnend, denn es ist ja so, dass im universitären Bereich, so hat der Wissenschaftsrat unlängst berechnet, etwa 60 Milliarden Investitionsstau bestehen und im schulischen Bereich bei etwa 50 Milliarden. Und wenn man dann weiterschaut, unsere Finanzreferenten in der Fraktion haben das nochmal sehr schön deutlich gemacht, es geht ja nicht nur um den Rüstungshaushalt, um den Kernhaushalt mit seinen 51,8 Milliarden, also das, was Pistorius sozusagen in seinem Einzelplan hat. Es kommen nicht nur 19 Milliarden etwa dazu aus dem Sondervermögen für 2024. Das würden ja so nur etwa 71 Milliarden sein, sondern es stecken auch noch in anderen Einzelhaushalten Rüstungsausgaben für Auslandseinsätze, für die Bundeswehr. Jeder fünfte Euro dieses Haushalts geht in irgendeiner Weise in Rüstungsausgaben.
Was ja schon mal eine ganz klare Zahl ist, natürlich aber auch in einem Bereich, der nicht so ganz vorstellbar ist, genauso wie die Prozentzahlen, die ich am Anfang erzählt habe. Also 24% weniger Geld fürs BAföG ist jetzt einfach eine vage Prozentzahl, kann man sich ungefähr was drunter vorstellen. Aber tatsächlich ist es ja jetzt nicht so, dass wenn hier Kürzungen angesetzt werden in diesem Bereich, dass gesagt wird, zum Beispiel beim BAföG oder beim Wohngeld, es gibt weniger Berechtigte, denen das ausgezahlt wird, sondern es gibt einfach weniger Geld, das ausgezahlt wird. Das suggeriert für mich so ein Pokern darauf, dass weniger Menschen sich darauf einfach ja, das brauchen oder in Anspruch nehmen wollen. Welche Auswirkungen hat dann diese Kürzungen konkret? Wie wird das dann, also was für Folgen wird es dann haben, einfach zu sagen, der Bereich hat jetzt weniger Geld, um vielleicht auch dieses Politische von so einem Haushalt dann nochmal reinzubringen?
Also das ist in der Tat eine Entwicklung eines Totalversagens der Regierenden in den letzten 20 Jahren. Also 2008 hat der Bildungsgipfel in Dresden als Auskunft, als eine der Kernforderungen und Beschlüsse mitgebracht. Ab 2015 sollten 10% Bildungsausgaben am BIP in jedem Jahr erbracht werden, um das Niveau zu halten. Mittlerweile ist es so, dass wir das noch nie erreicht haben. 50.000 Schülerinnen und Schüler verlassen jedes Jahr ohne Abschluss. Also 50.000 Schülerinnen und Schüler der gleichaltrigen, also des gleichen Jahrgangs, ne, verlassen jedes Jahr die Schule ohne Abschluss. Das sind eben 6%. Wir haben 100.000 fehlende Lehrkräfte zurzeit. Das sind schlicht und ergreifend Lebensperspektiven, Lebenschancen, die dort geraubt werden. Und wenn man schon in der FDP-Logik bliebe, was ich ja mal kurz tun kann, das sind doch genau die Leute, die früher oder später nach den Vorstellungen von Herrn Lindner Steuern zahlen sollen. Und es ist ziemlich eindeutig nachgewiesen worden, dass gerade in diesem Bereich auch grundiert wird Sozialbiografie und diese Defizite kaum noch aufzuholen sind. Und jetzt sind in diesem Bundeshaushalt minus 5,4%, also minus 1,2 Milliarden weniger Geld in Bildung und Forschung aufgelegt worden. Und beim BAföG sind es eben nicht nur die Studis, sondern es sind auch die Schülerinnen und Schüler. Und bei den Studis ist es nur deshalb auch sehr dramatisch, weil 3/4 derer, die allein oder mit Kommilitonen zusammenleben, armutsgefährdet sind. Das heißt, sie studieren an der Armutsgrenze. Und wir in Halle, wir haben Südstadt, Halle Neustadt, Silberhöhe. Wir wissen ganz genau, wo Kinderarmut sich mittlerweile konzentriert, was das bedeutet. Kinderarmut bedeutet nicht, dass die Kinder arm sind, sondern dass sie aus armen Familien kommen. Und für die sind ja Kürzungen in Bildung und Forschung viel dramatischer. Und es zementiert damit Ungleichheit, es spaltet noch mehr, es findet Ausgrenzung darüber statt, weniger Mitbestimmung und genau genommen ist nicht nur die Gesellschaft gefährdet, sondern es ist eben auch Demokratie gefährdet. Die Diakonie hat das kritisiert. Die haben gerade erst mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung ein Kurzgutachten aufgelegt. Die haben gesagt, Folgekosten Kinderarmut für den deutschen Staat laut OECD waren 2019 etwa 3,4% des BIP und das sind 100 Milliarden. Und jetzt setzt man das wieder ins Verhältnis zu den 100 Milliarden Rüstungsausgaben. Und das bedeutet eben, dass an der Stelle mit unterschiedlichen Prioritäten gesetzt und mit unterschiedlichen Maßstäben gemessen wird. Wenn man wirksam etwas tun wollte gegen Kinderarmut, dann müsste man laut DIW und Diakonie jedes Jahr 20 Milliarden aufbringen, um ungefähr 450.000 Kinder pro Jahr aus der Armut zu holen. Das heißt also, Kinderarmut wird dann auch zum Herrschaftsinstrument. Und das halten wir für hochproblematisch, was die Grundierung dieser Gesellschaft anbetrifft. Ich sage immer, Bildung, Forschung, Kunst, Kultur, Sport, das sind übrigens alles Bereiche, in denen dieses Jahr gekürzt wird. Kommunale Bereiche, dieses neue Wirtschaftschancengesetz von Herrn Lindner, zahlen zu 2/3 Länder und Kommunen. Also alles das sind Bereiche, die gekürzt werden, die finanziert werden aus Steuergeldern. Und wenn diese weiter ausgehungert werden, weiter ausgezehrt werden, dann verliert sich der Frieden in dieser Gesellschaft. Und deshalb ist es so dramatisch.
Ist das dann tatsächlich auch im Wesentlichen eine drastische Reduzierung vom Sozialstaat? Würden Sie das so als These unterstreichen?
Ja, absolut. Da brauche ich keine Sekunde nachzudenken. Natürlich ist das eine Zementierung oder Aushöhlung des Sozialstaates und damit eben auch der Aufstiegsversprechen, die es eben beispielsweise über das BAföG noch gegeben hat. Wir haben eine Kinderarmut, die diskutiert wird im Kontext dieser Kindergrundsicherung. Also die Auseinandersetzung zwischen Dieter Paus von den Grünen und Christian Lindner. Da sind jetzt 2,4 Milliarden rausgekommen. Lindner hatte 2 Milliarden angeboten. Frau Paus hatte noch vor Monaten gesagt, es bedürfe 12 Milliarden. Übrig geblieben sind plus 0,4 Milliarden. Und eigentlich werden vorhandene Leistungen nur zusammengefasst und auch nicht ab 2024, sondern eben erst ab 2025. Und deshalb stimmt das, was Sie sagen. Es ist eine Aushöhlung des Sozialstaates. Und Sozialleistungen entgegennehmen zu müssen, das tut man ja nicht freiwillig. Ich meine, da ist man in ein Schlagloch dieser Gesellschaft gefallen, dieser Form Gesellschaft und Wirtschaft zu betreiben. Und deshalb ist das nicht irgendwie etwas, was man mit gerümpfter Nase angucken muss, sondern es ist eine Bringeschuld gegenüber denen, die in dieser Gesellschaft drohen, hinten vom Laster zu fallen. Und das sind mittlerweile im erheblichen Maße Leute, die auch politisch unzufrieden sind und die Demokratie nicht positiv erleben.
Ich würde an der Stelle auch noch ganz kurz ergänzen, dass es ja tatsächlich auch sich um Kürzungen bei gezielten Programmen zur Unterstützung von Leuten, die diskriminiert werden oder betroffen sind, ja auch handelt. Also ein Beispiel ist die Umsetzung der UN-Behindertenkonvention, wo 13% weniger Geld reinfließen sollen. Heißt, es wird halt auch weniger Geld da sein, um für diese Konvention das auch auszugeben und es zu ermöglichen, dass Menschen teilhaben können an der Gesellschaft. Genauso eben auch die Maßnahmen gegen sexuelle Gewalt an Kindern, wo mehr als die Hälfte weggestrichen werden soll, während gleichzeitig dann ein Überwachungsinstrument wie die Chatkontrolle auf der EU-Ebene gefordert wird. So, um noch so ein klein bisschen Kontext da reinzubringen. Es gibt natürlich auch noch den Bereich, dass wenn zum Beispiel bei der Bundeszentrale für politische Bildung gekürzt wird, dass es natürlich auch eine Frage ist von demokratischer Bildung in Deutschland, wie viel Geld steht dafür zur Verfügung. Da hatten wir letzte Woche auch mit der Amadeo-Antonio-Stiftung drüber gesprochen schon, dass eben das ansteht und zur Folge hat, und genau zu diesen Folgen will ich jetzt auch nochmal ganz kurz kommen, dass eben einfach die Reaktion ist, es ist weniger Geld da, also nehmen wir die Anträge, die Leute stellen, um Projekte umzusetzen, nicht mehr an, um das Geld nicht ausgeben zu müssen. Das heißt, es kann einfach weniger gemacht werden. Beim manchen von diesen Maßnahmen ist das ja aber so nicht möglich. Also ich kann ja niemandem sagen, der eine Berechtigung für BAföG hat, ich gebe dir jetzt kein BAföG, weil wir haben kein Geld mehr eigentlich. Das heißt ja, eigentlich muss dann nachgeregelt werden, oder? Also es müsste eigentlich entweder eine Gesetzesänderung für den BAföG oder Wohngeldzugang zum Beispiel kommen oder ein Nachtragshaushalt, der dann doch mehr Geld gibt. Ist das vielleicht die Hoffnung, dass das dann noch passiert?
Nein, das glaube ich nicht, dass das passiert. Es ist ein Rechtsanspruch, er wird erfüllt und wird im Haushaltsvollzug dann eventuell erstens aus den Ausgaberesten anderer Titelgruppen finanziert. Da gibt es ja, das nennt sich dann gegenseitig deckungsfähig. Und wie gesagt, das kann dann auch im Haushaltsvollzug geschehen. Wenn es bestimmte Größenordnungen überschreitet, dann bedeutet das, dass eine sogenannte außerplanmäßige Ausgabe entsteht. Und die muss im Finanzausschuss beantragt werden und eben beschlossen werden. Aber man spekuliert natürlich darauf, dass es weniger beantragen. Also es haben weniger Studierende bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau Darlehen und Kredite beantragt, weil die Zinsen gestiegen sind. Das hätte auch die Politik in der Hand. Auch hier wird gekürzt. Da hätte man die Bank entlasten können, hätte den Zins niedrig halten können, hat man nicht gemacht. So verhalten die sich natürlich wie jede andere Bank angesichts der gegenwärtigen Zinsentwicklung. Und beim BAföG ist es genauso, dass so mancher scheut, sich darauf einzulassen, weil man eben dann auch verschuldet aus dem Studium herauskommt. Und manche entscheiden sich dann schlicht und ergreifend auch ihr Studium abzubrechen. Wir haben das gesehen während der Corona-Pandemie, sind den Studis also wirklich massenhaft ihre Jobs weggefallen. Es gab keinen Ersatz. Es dauerte Monate, bis die Bildungsministerin endlich begriffen hat, dass es hier eine Gruppe gibt, die unbedingt der Hilfe bedarf. Also sie musste zum Jagen getragen werden. Und dann gibt es noch ein spannendes Instrument, nämlich bei allen Haushalten, also die sogenannte globale Winterausgabe. Da fragt man sich, was ist das jetzt? Das bedeutet, dass die Häuser grundsätzlich gefordert sind, wie das Bildungsministerium, Forschungsministerium beispielsweise, im nächsten Haushaltsjahr 2024 500 Millionen einzusparen. Wo sie das tun, wie sie das tun, das ist ganz schwer hinterherzukommen, welche Ausgabenteile das betrifft. Das wird dann sozusagen frei und politisch entschieden. Und um auf die Amadeo-Antonio-Stiftung zurückzukommen, sie sind ja nicht die einzigen, Hate Aid und das Anne-Frank-Zentrum, andere zivilgesellschaftliche Initiativen, Bundeszentrale für politische Bildung hatten sie schon genannt. Aber die ersten, außer der Bundeszentrale für politische Bildung, die werden auf Null gesetzt. Also das muss man sich mal überlegen, auf Null. Und es ist ja gerade so, als ob wir keinen Bedarf hätten in dieser Gesellschaft angesichts der Ergebnisse der AfD über Rechtsextremismus zu reden, darüber aufzuklären, die Geschichte darzulegen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, Schüler zu bilden. Also insofern ist das für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, was da passiert. Und wie gesagt, es läuft alles gegen diese Parteien selber. Es läuft, es gefährdet Demokratie.
Das bringt mich jetzt zu dem Blick in die Zukunft. Morgen wird dieser Haushalt eingebracht und dann im Bundestag debattiert. Eine Frage wäre, wie hoch würden Sie die Chancen einschätzen, dass tatsächlich die Grünen und die SPD, die ja einige von diesen Punkten, die gekürzt werden sollen, schon auch zumindest im Wahlprogramm vertreten, da tatsächlich auch nochmal versuchen, dran was zu ändern? Und welches Potenzial gibt es tatsächlich an diesem Haushalt nochmal grundlegend dran zu gehen?
Also das hängt natürlich jetzt sehr stark ab, was öffentlich gemacht wird. Das muss ich mal so ganz klar sagen. Deshalb ist auch so ein Gespräch, wie wir jetzt gerade führen, ziemlich wichtig, damit es bei den Beratungen der einzelnen Pläne sowohl in den Ausschüssen, der Haushalt geht jetzt in alle Ausschüsse, und danach werden diese einzelnen Pläne im Haushaltsausschuss wieder diskutiert. Und dann gibt es eine abschließende Beratung des Haushaltes, das ist dann im November, ich glaube am 11. November. Das nennt sich immer Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses. Geht dann manchmal so 16, 17 Stunden. Da kommt es bisweilen noch ganz zum Schluss zu Veränderungen. Also wir müssen Druck machen. Wir brauchen die Berichterstattung der Medien. Wir brauchen das Engagement der Betroffenen in dieser Phase. Und natürlich muss das auch von den Abgeordneten sowohl der Opposition als eben auch vor allem der Koalition aufgenommen werden, was dort an Änderungsvorschlägen notwendig ist, was geändert werden muss. Wir sind ja auch in der Zeit nach der Pandemie. Es ist ja nicht so, dass alles nach der Pandemie kein Thema mehr ist. Ich habe mich sehr engagiert für Long-Covid- und Post-Covid-Erkrankte, für Menschen mit ME und CFS, also Fatigue-Syndrom infolge von Infektionskrankheiten. Da haben wir über 1 Million Menschen in diesem Land und trotzdem wird Gesundheitsforschung gekürzt und trotzdem wird der Haushalt von Herrn Lauterbach um 33% gekürzt. Also das sind so Widersprüchlichkeiten. Also wir haben nach der Pandemie auch viel Hilfe zu geben gegen und haben Verantwortung dafür gegenüber Menschen, die nach der Pandemie größeren Hilfebedarf haben. Und dazu gehören nachgewiesenermaßen Kinder und Jugendliche, aber eben auch Studierende. Und da hoffe ich schon, dass dieser Druck parallel zu den Haushaltsberatungen Veränderungen ermöglicht.
Also viel Druck aufbauen, das ist die klare Forderung hier von Petra Sitte, Bundestagsabgeordnete für die Linkspartei und für den Wahlkreis Halle. Ich danke dir für diesen ausführlichen Einblick in das, was hier morgen im Bundestag dann eingebracht wird und dann zur Debatte steht an Kürzungen, vor allem im sozialen und Bildungsbereich hier für den Haushalt dann, der kommen soll.
Ja, also auf jeden Fall. Und wir werden auch versuchen, weiter zu thematisieren, dass es nicht nur es um Ausgaben geht, sondern eben auch um Einnahmen, um gerechtere Steuern und um die Besteuerung der Reichs-